Hallo lieber Gerwin, zu unserer neuen Folge Veränderungshelden, der Podcast für Mitarbeitende und Führungskräfte. Wie lief denn dein Morgen so bisher? Bist du gut wach geworden?
Schönen guten Morgen, liebe Daniela. Freue mich, dich wieder zu hören und dass wir wieder Zeit haben für eine Podcast-Folge heute. Und gute Frage, weil heute tatsächlich ich ein bisschen mehr Zeit genommen habe. Zum einen habe ich mich so ein bisschen mit Gott und mit Gebet beschäftigt, was ich ganz gern mache. Nicht täglich, aber immer wieder. Und zum anderen hatte ich Zeit, so einen Bewegungsrhythmus, ich nenne es mal so, geführt am YouTube zu machen, wo gut für die Wirbelsäule, für die Entlastung des Iliosakralgelenks ist, falls ihr das was sagt. Ich glaube, viele Hörerinnen kennen wahrscheinlich, wir haben ja so junge Leute, aber es gibt ISG-Blockaden.
Ah ja, das kenne ich.
Das siehst du, genau, ja. Auch schon mal gehabt.
Ich glaube ja, ich habe es dann selbst wegbekommen, also ich war nie beim Facharzt deswegen,
aber... Ja. Genau. Und da gibt's so eine Morgenroutine, ich nenne es mal so. Und wenn du die immer wieder mal machst, dann hast du mit dieser Blockade keine Blockaden mehr sozusagen. Dann ist das entblockiert.
Super, ja, dann sind wir direkt beim Thema beschwerdefrei.
Beschwerdefrei auf 50. Unser heutiges Thema, genau.
Super. Ja, klingt nach einem sehr schönen Morgen bei dir. Und ehrliche Frage, wann hast du zum Handy gegriffen?
Das ist eine super ehrliche Frage und da gibt es auch eine ehrliche Antwort. Heute tatsächlich, ich glaube, nach 20 Sekunden nach dem Wachwerden.
Mhm, ja, das ist ja das, also ich lache, weil es bei mir exakt gleich war. So der klassische, also der klassische Morgen startet mit, das Handy klingelt, Wecker. Bei mir, ich glaube, du hast ja keinen Wecker, oder hast du mal erzählt, dass du...
Stimmt, ja, seit vielen, vielen Jahren wache ich ganz von alleine auf, meistens immer etwas früher, also egal, auch wenn ich zum Flughafen muss, wenn ich verreise, wichtige Termine habe, das klappt tatsächlich mit dem Aspekt, dass ich dann meistens etwas früher wach bin, aber das ist eigentlich nichts
Schlimmes. Sehr beneidenswert, ja. Ja, bei mir funktioniert das noch nicht ganz so, ich muss mir doch hin und wieder den Wecker stellen und es ist klassischerweise bei mir auch das Handy und sobald man natürlich da den Wecker ausmacht, ich weiß, wie schlecht das ist, aber trotzdem, meistens startet der Morgen damit, dass man noch kurz guckt, welche E-Mails kamen rein, hat jemand auf WhatsApp was geschrieben. Mhm. Ja, und ich würde sagen, damit ist man schon drin in diesem ersten Dopaminrausch. Und das wäre auch das Thema für heute, denn ich war letzte Woche auf einem ganz spannenden Event und habe mich dort mit einer ehemaligen Moderatorin unterhalten. Und die hat einen ganz krassen Karrierewandel hingelegt. Also eine echte Veränderungsheldin, würde ich sagen. Hat also eine langfristige Karriere. Ich glaube, sie war da ungefähr 20 Jahre an den Nagel gehängt und nochmal was komplett Neues gegründet. Und im Zuge dessen habe ich sie einfach gefragt, was waren so ihre Beweggründe oder auch die, was sie da zum Erfolg geführt hat. Und sie hat dann gemeint, interessanterweise, dass sie in der Phase einfach für sich auch beschlossen hat, sie wird auf keine Reize von außen mehr reagieren, weil sie einfach in diesem Moderatorenstatus extrem natürlich auch von Social Media geprägt war und da eigentlich täglich sehr viele Stunden am Handy verbracht hat, um Informationen zu sammeln, um aber auch auf Fans zu reagieren etc. pp. Ja. Und sich dann einfach gesagt hat, sie nimmt sich da, ich glaube, es war ein halbes Jahr komplett raus, hat alle Apps gelöscht und sich in der Zeit komplett darauf fokussiert, wo sie eigentlich ihre nächsten Lebensjahre hin ausrichten will. Das hat mich zum Nachdenken gebracht und auch zum heutigen Thema der Podcast-Folge, dass wir uns nämlich anschauen, welche Rolle spielt Dopamin eigentlich bei unseren Veränderungsvorhaben und gibt es oder sind vielleicht Apps, die wir auf dem Handy haben oder diese ständige Überflutung mit Reizen, sind das vielleicht auch Veränderungskiller?
Ja, super Thema, finde ich, weil das wahrscheinlich ja tatsächlich alle beschäftigt und man sagt ja gerne, ja, Problem der jüngeren Generation, aber ich erlebe das so in meinem Umfeld genau gleich mit Bildschirmzeit und Handyzeit, dass das für uns alle eine Riesenherausforderung geworden ist, ist auch verständlich durch das immer besser und schneller wachsende Angebot an Apps und Möglichkeiten und vielleicht liegt da drinnen auch schon ein Stück weit die Antwort. Du hast von Reizen gesprochen. Die Reize, die sind ja unendlich. Und genau da liegt die Chance, aber auch die Herausforderung, dass wir die Wahl haben, auf welche Reize wir reagieren wollen und von was wir uns reizen lassen. Es gibt ja dieses schöne Zitat von Viktor Frankl, den ich sehr schätze, zwischen Reiz und Reaktion gibt es einen Raum und dieser Raum ist sozusagen meine Freiheit zu wählen. Nicht einfach, gar keine Frage, aber trotzdem, ich glaube, genau die Chance schlussendlich oder wahrscheinlich auch der wesentliche Aspekt, um hier sich nicht zu sehr fremdsteuern zu lassen. Weil du hast es gesagt, das Dopamin an sich ist ja nichts Schlechtes, oder? Das kommt so aus der Motivation, wenn ich mich auf etwas freue, wenn ich ein Ziel habe, wenn ich was erreichen möchte, dann merke ich, wie mich das Dopamin sozusagen schon im Vorhinein steuert. Und das Problem ist aber, wenn ich dann ständig, wenn mir langweilig ist, das Handy raushole und mir damit bestimmte Belohnungen sozusagen erwirke, dann ist natürlich das Steuern von Reizen schon dahin, weil dann ist das, was auf dem Handybildschirm gerade oder auf den Social Media Nachrichten gerade aufscheint, dann ist das, was mich steuert. Wenn ich jetzt nochmal kurz das Beispiel von heute Morgen hernehme wenn du gläubig bist, dann hast du also sozusagen einen Fokus, ja, also ich habe sozusagen das erste nach diesen 20 Sekunden war dann tatsächlich eine kleine Bibel-App, wo ich mir so einen Vers anhöre. Das kann jetzt natürlich jeder, muss auch jeder für sich selber entscheiden, um das geht's mir ja gar nicht. Aber damit will ich nur sagen, es war jetzt keine zufällige Auswahl, was ich mir da morgens angeschaut habe, sondern schon am Vorabend, wenn man so will, eine bewusst getroffene Entscheidung.
Glaubst du, also weil du gerade gesagt hast, ne, zwischen Reiz und Reaktion, da liegt die Entscheidung, der Wille auch, was man dann auch wirklich tut. Glaubst du aber, dass es für viele Menschen auch schon wirklich so ein Stadium erreicht hat, dass man genau diese Entscheidungskraft nicht mehr hat? Also dass es so ein, wie es schon eigentlich eine Sucht geworden ist, dass du da kaum noch rauskommst?
Ich vermute schon, ja. Also das spiegelt mir schon auch so ein bisschen mein Umfeld, in dem ich mich bewege. Du kriegst es ja auch bei jedem Seminar mit. Ich bin jetzt wirklich kein Trainer, der immer drauf schaut, ob jeder das Handy ausgeschalten hat. Im Gegenteil, das gehört halt dazu und ich will da auch nicht von vornherein was verbieten. Und du merkst natürlich in jeder auch noch so kleinen Pause und auch manchmal während dem Seminar hat jemand mal das Handy in der Hand. Und ich hätte jetzt nicht den Eindruck, das sind immer nur fokussiert, bewusst wahrgenommene Nachrichten, sondern man scrollt herum, man spielt irgendwas, man chattet irgendwo und das ist sicher nicht alles bewusst gesteuert. Muss man auch sagen, unsere Wahrnehmung ist sowieso so getrimmt, dass wir 90-95% unbewusst handeln, auch wenn du morgens aufstehst und die Zähne putzt, wo du das Handy jetzt hoffentlich noch nicht brauchst. Aber trotzdem, auch das ist ein unbewusster Vorgang und genauso unbewusst sind natürlich die vielen Anwendungen, die wir mit dem Smartphone oder mit dem Tablet machen.
Da muss ich gerade lachen, weil als ich mir diese elektrische Zahnbürste gekauft habe, kam die natürlich mit App und in der ersten Woche habe ich die auch fleißig genutzt, bis mir dann auch irgendwann aufgefallen ist, was mache ich hier eigentlich?
Ja, das ist ein super Punkt, den du ansprichst, weil ich glaube, auch da müssen wir uns halt schon überlegen, brauche ich jetzt wirklich für alles auch immer eine App? Eben, klar, die Industrie liefert uns natürlich mittlerweile die Zahnbürste mit App und mit Bildschirmen und das geht auch wahrscheinlich mit Ohrenreinigungsgeräten und alles Mögliche. Oder die ganzen Trigger, die wir über die Smartwatches haben, vom Schlafen, vom Herzrhythmus, von den Schritten, und so weiter. Alles gut, aber auch mal wirklich innehalten und sagen, brauche ich das wirklich? Macht das mein Leben wirklich wertvoller, reichhaltiger? Oder merke ich vielleicht sogar das Gegenteil? Das übernimmt immer mehr von mir, weil man kann schon sagen, was wir ständig wiederholen, wird irgendwann zu unserer Persönlichkeit. Und das merkst du dann gar nicht mehr. Dann bist du das einfach. Aber du bist es so geworden, weil du dich in der Vergangenheit immer wieder so entschieden hast.
Exakt, ja. Und weil du angesprochen hast mit den Seminarteilnehmern, dass das ja auch zugenommen hat. Ich weiß nicht, ob du das beurteilen kannst, aber jetzt gerade nochmal in Richtung so Veränderungssaboteur gesprochen. Hättest du auch das Gefühl, dass so der langfristige Erfolg von den Seminaren darunter leidet bei manchen Teilnehmenden? Oder gerade vielleicht auch bei Feedbackrunden, dass du so merkst, die besonders viel aufs Handy geschaut haben, haben vielleicht auch weniger partizipiert oder mitgenommen?
Also ich denke schon, dass das auch passieren kann. Ich würde es jetzt vielleicht nicht so als allgemeines Conclusio ableiten. Die Frage ist eher auch, wie gelingt es dir dann als Trainer, auch Social Media und ChatGPT und andere Tools mit einzubauen. Und das, wir hatten jetzt gerade gestern und vorgestern ein Lehrlingsseminar in Salzburg und Also ja, eine Zielgruppe, wo man mal davon ausgehen kann, da gehört es sozusagen wie fast ein angewachsenes Körperteil. Und wir konnten es aber insofern gut nützen. Zum einen gab es schon ein paar Regeln, das wurde auch von den Lehrverantwortlichen so kommuniziert. Das finde ich auch gut, dass es ab und zu Regeln gibt, die kann man auch zu Hause anwenden. Und zum Zweiten haben wir dann zum Beispiel am zweiten Tag eine Übung gemacht, wo sie ein eigenes Quiz gestaltet haben. Ein Quiz, wo es um Unternehmenswissen, Produktwissen ging, aber auch wo es um Kommunikation und Teamwork ging und auch wo es um Real Life ging. Also wo alles, was das Leben der Jugendlichen betrifft, vorkommen darf. Und sie haben das komplette Quiz mit Hilfe von ChatGPT, Social Media ausgearbeitet. Das Quiz selber haben wir dann aber wieder in guter alter Moderationskartenmanier gemacht, also nicht am Bildschirm, sondern wir haben die vier Antwortmöglichkeiten auf Pinnwandkarten geschrieben und die waren dann an der Pinnwand und dann gab es einen Publikumsjoker, das waren die Lehrverantwortlichen. Also ich hatte so den Eindruck, und so war auch das Feedback, das war eine gute Übung, wo wir sowohl digitale Medien, Social Media Aufmerksamkeit, dann aber wieder völlige Präsenz im Seminarraum mit hoher Aufmerksamkeit für die, die da sprechen und die, die da gefragt werden, gut verbinden konnten. Und ich glaube, wenn das gelingt und das kann man schon ein Stück weit steuern, dann
Ja.
befindet man sich auf dem richtigen Weg.
Und das ist gar nicht so falsch, was du gesagt hast mit dem fast schon wie angewachsen. Da habe ich auch einen Artikel zu gelesen, warum es gerade bei Jugendlichen eben auch so ein massives Problem ist. Und Dopamin ist ja eigentlich ähnlich auch wie die Angst, auch so ein Hinweis darauf, wann, in welche Richtung sollte man sich bewegen. Also ich laufe vom Tiger weg, Angst oder ist irgendeine Nahrung, Bären und so weiter, zu Dopamin ausgeschüttet, da wird eine Belohnung auf mich warten. Und gerade wenn wir aufwachsen, dann müssen wir uns natürlich von diesem Regelwerk, was uns unsere Eltern mitgegeben haben, nach und nach ablösen. Und dann
Absolut.
ist natürlich genau die Phase, wo man extrem sensibel ist für jegliche Dopaminausschüttung. Und wenn die dann zu 90% eben von Instagram, von TikTok etc. pp. Kommt, dann ist da natürlich nicht mehr viel Platz für was anderes.
Absolut. Ja.
Also insofern sehr, sehr spannend. Und dann für mich eben auch die Frage, ich finde jetzt diesen Ansatz zum Beispiel total gut, dass man sagt, man nimmt Elemente mit rein. Aber ich kenne auch viele, die sagen, ich weiß, dass das schlecht ist, aber ich schaffe es einfach nicht, das zu lassen oder morgens nicht auf das Handy zu schauen. Hast du für die Menschen noch einen Tipp, wie man sich da vielleicht auch selbst überlisten kann?
Aha, ja, selbst überlesen. Ich glaube, zum einen mal vielleicht wirklich akzeptieren, das ist nicht einfach. Also das geht vielen so. Man könnte auch sagen, da siegt die Bequemlichkeit auch ein Stück weit gegen Veränderungswillen vielleicht, ja, weil jede Veränderung, also zu sagen, ich mache das jetzt anders, das ist zuerst einmal anstrengender und fühlt sich schlechter an als wie die Gewohnheit, nämlich das Handy ständig in der Hand zu haben, auch beim Fernsehen noch zusätzlich oder gleichzeitig auf zwei, drei verschiedenen Medien zu surfen. Also ja, es ist sicher A, mal nicht einfach, dass man das auch mal annimmt. Und ich glaube, wir müssen auch immer aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr dann selber verurteilen. Oder wenn man dann von Handysucht spricht und so weiter. Ja, es wird Süchte geben, aber ich glaube, man muss auch manchmal in der Wortwahl aufpassen und sagen, okay, ich habe tatsächlich mehr Konsum von Medien, als wie mir das gut tut. Wegen dem muss ich vielleicht jetzt auch nicht gleich süchtig sein, weil durch das, dass wir das dann als Sucht bezeichnen und beschreiben, machen wir es sozusagen noch schlimmer. Und der Nachteil ist, damit wird es noch schwieriger. In dem Moment, wo ich sage, okay, es gelingt mir noch nicht oft genug, das Handy auch mal wegzulegen, bleibe ich auch immer noch Herr meiner Gedanken. In dem Moment, wo ich sage, ich bin süchtig, habe ich eigentlich die Verantwortung schon
Ja,
abgegeben.
habe ich gerade jemand in meinem Umfeld genau dieses Beispiel, wo der Satz kam, ich weiß, dass ich das selber nicht schaffe, wahrscheinlich muss ich in irgendeine Suchtklinik oder mich so in so ein Camp mitten im Wald begeben, weil anders wird das nicht mehr gehen. Und dann war es schon so, ja, wie genau wie du sagst, legitimiert, dass die Person das jetzt einfach so weitermacht, weil sie kann es ja gar nicht mehr selbst abbiegen.
Genau, und davor würde ich eben ein Stück weit warnen. Klar, wenn man in einem Stadium ist, wo man dann Unterstützung braucht, dann soll man das in Anspruch nehmen. Aber auch bis dahin mal schauen, okay, also auf welcher Stufe stehe ich denn da? Wo gelingt es mir vielleicht doch ab und zu? Und da, das haben wir auch in vielen anderen Folgen auch immer wieder mal so thematisiert, lieber kleine Veränderungen oder kleine Siege als wie radikale Veränderungen. Also zu sagen, ich lösche jetzt alle Apps, ja, kann gelingen. Ich hatte tatsächlich selber mal so eine Phase, wo ich gesagt habe, so jetzt lösche ich bei mir Instagram und Facebook. Gut, Facebook ist, glaube ich, sowieso nicht mehr der große Renner, hat sich selbst gelöscht. Und das war tatsächlich so eine Phase. Ich war auf einer Konferenz, da ging es so um Aufmerksamkeit. Und in der Pause von einem zum anderen Vortrag habe ich mir gedacht, komm, Gavin, da tust du dir unterm Strich mehr Gutes. Ich war sowieso nicht der große Poster, der da immer wieder Beiträge gepostet hat. Aber genau das war ja das Thema. Man scrollt dann mehr oder weniger, ich sage jetzt mal, sinnlos rauf und runter. Und um das, diese berühmten Katzenvideos anzusprechen, ja, mag ja mal lustig sein, aber soll das wirklich das sein, wo ich dann vielleicht in der Woche so und so viele Minuten verbracht habe? Nein, soll es nicht sein. Und das war, wenn man so will, schon mal auch eine Grundsatzentscheidung zu sagen, diese Apps nehme ich jetzt runter. Ich sage aber gleich dazu, ich habe noch genügend Apps, die ich auch runternehmen könnte. Also das war jetzt noch nicht der radikale Schnitt. Also das kann man schon machen. Und wenn man sich sicher ist und gut dabei fühlt, dann mach's einfach. Und das andere ist aber, dass du sagst, okay, über kleine Fortschritte zu sagen, ich, wenn wir es mal ganz, ganz banal nehmen, dass ich sage, okay, ich warte 5 Minuten nach dem Aufwachen und erst dann nehme ich das Smartphone in die Hand, das wäre schon ein kleiner Fortschritt. Oder ich nehme mir vor, einen Abend lang zumindest mal 2 Stunden das Smartphone generell wegzulegen. Das Thema ist ja oft, wir haben ja zwar Zeit, aber wohin geht die Aufmerksamkeit?
Ja.
Also viele von uns haben abends durchaus 2 Stunden Zeit, aber du hast keine mentale Präsenz,
ja,
weil diese Präsenz schon in Anspruch genommen wurde von irgendwelchen Algorithmen.
Ja, und das erlebt man ja ganz oft, dass so Menschen, die das dann auch abschalten oder sich bewusst mal vornehmen, eine Stunde nichts zu tun, dass das kaum aushaltbar ist, weil man es eben überhaupt nicht mehr weiß, wie sich's anfühlt, Langeweile zu haben oder eben keinen Impuls gesetzt zu bekommen. Und dann, genau wie du sagst, fühlt sich die Zeit auf einmal endlos an und man wird fast verrückt mit sich selbst. Habe ich auch schon sehr oft gehört.
Das ist das Thema. Es geht gar nicht oft darum, dass wir zu wenig Zeit haben, sondern zu wenig Aufmerksamkeit für das, was uns gut tut.
Ja.
Und du hast ein schönes Wort gerade erwähnt, Langeweile. Also ich kannte das tatsächlich noch aus meiner Kindheit. Und ich war froh, wenn ich zu meinen Eltern gesagt habe, mir ist langweilig, dann war die Antwort meistens, ja, dann spiel doch was oder mach doch was. Also das war jetzt nicht so, dass die mich dann irgendwie da gefüttert haben mit irgendwas, sondern so nach dem Motto, ja, dann kümmere dich drum um deine Langeweile. Und Langeweile ist ja tatsächlich ein super Impuls, nämlich für Veränderung. Also eigentlich könnte man sagen, Veränderung entsteht aus Langeweile, um es jetzt mal so ein bisschen pauschal zu formulieren, weil früher war genau das der Raum, wo neue Ideen entstanden sind. Oder du hast dich bei irgendjemand gemeldet, wo du gedacht hast, komm, ich rufe die oder die Person an oder ich gehe dort mal hin oder ich schaue, ob er oder sie zu Hause ist. Es entsteht auch manchmal diese Klarheit, die wir oft vermissen, die kann entstehen, wenn dir langweilig ist, nicht wenn du abgelenkt bist.
Ja.
Also von daher ein Lob auf die Langeweile.
Da erinnere ich mich auch noch gut dran. Also auch ich hatte das als Kind noch. Ich war gerade noch die Generation, die noch ohne aufgewachsen ist. Und ich weiß auch, weil ich war sehr frustriert, wenn ich zu meinen Eltern gegangen und gesagt habe, jetzt komm, wir müssen irgendwas machen, es ist Wochenende. Und die gesagt, nein, wir sind doch nicht deine Entertainer. Aber genau wie du sagst, daraus habe ich dann meistens, bei mir war dann das Basteln immer so hoch im Kurs. Und das ist auch das, was ich so an meinem heutigen Ich oft vermisse, oder? Dass ich genau du hast komplett richtig gesagt, das Gefühl habe, für sowas habe ich ja gar keine Zeit mehr. Aber im Grunde, gerade abends, wenn man nach Hause kommt, total erschöpft ist, was macht man auf die Couch? Meistens mit dem Handy vor der Nase, parallel vielleicht sogar noch was im Fernsehen laufen, damit es auch reicht mit dem Dopamin. Ja, also ganz, ganz guter und wichtiger Punkt.
Genau, und das Leben schenkt uns ja manchmal kleine Phasen von Langeweile. Ich sage so das, was jeder kennt, du wartest im Supermarkt an der Kasse. So, jetzt kann man mal beobachten, und ich nehme mich da selber überhaupt nicht aus, wie viele dann schnell mal das Handy rausnehmen. Und das ist nicht nur wegen der App, wo man dann die Rabattmarke bekommt, sondern man denkt sich, gut, die 3 Minuten, die ich jetzt warte, da muss ich unbedingt gleich aufs Handy schauen. Könnte man mal sagen, nee, lasse ich jetzt mal drinnen. Vielleicht fange ich sogar ein Gespräch an. Manchmal gibt es ja da auch Leute, die vor oder hinter einem stehen, wo man mal einen kleinen Smalltalk führen kann. Oder ich muss auch nicht jedes Mal, wenn ich auf Toilette gehe, das Handy mitnehmen. Also das kann man, also es funktioniert auch ohne. Das ist Ärzte.
Ich habe aber auch eine App.
Genau, gibt es sicher auch. Also ich habe sogar bei mir noch ab und zu mal ein Buch dann dort liegen und so weiter. Oder irgendwelche Sprüche aufgehängt, mit denen man sich mal beschäftigen kann. Und ja, ich nehme es auch ab und zu mit, will ich jetzt da auch gar nicht verheimlichen. Aber ich will damit nur sagen, du hättest genügend Momente, ob du im Lift wartest, ob du mal im öffentlichen Verkehr unterwegs bist oder an der Supermarktkasse, wo dir das Leben eigentlich Momente der Langeweile schenkt.
Ja.
Und vielleicht sagst du einfach, komm, jetzt nehme ich das Geschenk mal und lass das Handy in der Tasche.
Sehr guter Impuls, werde ich mir vornehmen fürs nächste Mal.
Genau, die nächste Gelegenheit folgt bestimmt.
Mit Sicherheit. Du hast ja auch schon angesprochen, ganz am Anfang, dass Dopamin ja auch nicht nur was Schlechtes ist. Also zu sagen, ich muss mich jetzt jeglichen Quellen entziehen, ist ja auch überhaupt nicht der richtige Weg. Ganz im Gegenteil, also wenn wir eine Veränderung erreichen wollen, dann ist ja auch meistens Dopamin mit der Antreiber, warum wir überhaupt diese Veränderung wollen. Was sind denn aus deiner Sicht so positive oder nachhaltige Dopaminquellen, wenn wir es so ein bisschen vergleichen mit Ernährungen wie vielleicht der schnelle Zucker, der dann zwar den Kick durch Schokolade vermittelt, aber halt nicht lang anhält und dann, wenn man, keine Ahnung, eben gutes Gemüse, Obst isst und so weiter, wo dann einfach so die nachhaltige Wirkung einsetzt. So ungefähr könnte ich mir das auch mit Dopamin vorstellen.
Absolut. Ich glaube, es geht auch darum, dass wir jetzt nicht unbedingt weniger Dopamin, sondern vielleicht besseres Dopamin brauchen. Und da geht es um Perspektivenwechsel. Anstatt eben endlos scrollen, schnell mal wo reinklicken, sich ständig unterbrechen lassen von Chatnachrichten, von E-Mails und so weiter, eher sich die Frage stellen, okay, wofür möchte ich denn mein Belohnungssystem trainieren? Und das ist sicher eine sehr individuelle Entscheidung dann. Also wenn ich jetzt Rhythmus für meine Wirbelsäule trainiere oder Glaubensfragen sozusagen nicht damit beschäftige, dann ist das meine ganz individuelle Entscheidung. Aber in beiden Fällen kann ich sagen, die stärken langfristig meine geistige und körperliche Fitness. Also von daher würde ich jetzt sagen, das ist ein Dopamin, das muss ich nicht unbedingt vermeiden, sondern ja, ich kann es vielleicht auch übertreiben, keine Frage. Aber da braucht es einfach die richtige Fokussierung. Und ich glaube, es wäre mal gut, persönlich zu hinterfragen, was sind denn die Lebensbereiche, wo ich Fortschritte machen möchte? Das kann in fachlicher Hinsicht sein, in meinem Job. Das kann, wenn ich Führungskraft bin, Themen sein. Was wirkt sich alles gut aus auf Führung von Mitarbeitenden? Mit welchen Herausforderungen ist man heute konfrontiert aufgrund verschiedener Generationen, aufgrund verschiedener Entwicklungen. Auch das Thema, wie kann ich als Führungskraft mit KI und anderen Systemen umgehen. So, und wenn ich weiß, das ist jetzt ein Thema, da möchte ich die nächsten Wochen oder Monate Fortschritte machen, dann kann ja das ganze Thema an Social Media Kontext und Algorithmen super sein, weil ich dann genau die Aufmerksamkeit in diese Richtung lenken kann. Oder wenn es darum geht, wie schaffen wir es in der Familie besser miteinander zurechtzukommen. Du siehst, das sind alles Themen, die tun uns gut, die machen uns stärker. Und dann macht es auch nichts, wenn ich mal von so einer App abgelenkt werde, weil dann kommt vielleicht ein guter Impuls rein, wo ich denke, ah ja, schau, wenn ich heute Abend heimkomme, dann denke ich da dran. Also anstatt uns zu verbieten, ich sage jetzt einmal, Apps zu verwenden, eher die Apps in die Richtung zu konfigurieren oder auch auszuwählen, wo ich sage, zahlen die eigentlich auf eine Lebensqualität ein, wo es mit körperlicher, geistiger, seelischer Gesundheit einhergeht. Und das wird man wahrscheinlich jetzt nicht so zwischen der Vormittagspause und dem Mittagessen machen, sondern dass man sich einmal vielleicht tatsächlich ein Wochenende hernimmt und sagt so, heute machen wir mal sowas wie eine digitale Haushaltsreinigung. Ja, also viele machen ja am Samstag den Haushalt. Dann wird abgestaubt, gestaubsaugt, Kasten umgeräumt und so weiter. Und man könnte mal sagen, okay, jetzt machen wir zuerst meinetwegen 3 Stunden den Haushalt und den Nachmittag machen wir nochmal 3 Stunden das Smartphone und dann kann man mal schauen, welche Apps möchte ich unbedingt drinnen lassen. Welche können auch raus und welche gehören neu rein, weil sie dann eben meine Aufmerksamkeit dahin lenken, wo ich sie haben möchte.
Ja, und wie du sagst, das geht ja auch wirklich unheimlich schnell. Also ich merke das selber, wenn es irgendwie neue Themen in meinem Leben gibt. Also bei CrossFit war das zum Beispiel auch so. Da es reicht ja, ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass man einmal das Wort CrossFit ausgesprochen hat in der Nähe seines Handys, aber plötzlich ist alles voll mit Videos zu dem Thema. Und das sind ja auch wieder Themen, das hat mich unheimlich angespornt damals, weil da waren ständig Tipps dabei, wie man sich verbessern kann, wie man mehr Kraft aufbaut, wie man gesünder ist dabei und so weiter. Und genau da hatte ich dieses Phänomen, dass ich dachte, tut mir eigentlich gut. Und ich habe immer so einen neuen Impuls gesetzt bekommen, wie ich mich in dem Sport verbessern kann.
Genau. Also ich glaube, das wäre mal schon eine Möglichkeit, wo man sagt, es geht nicht darum, keine Impulse zu bekommen, sondern die richtigen. Und zum anderen, und ich glaube, es braucht beides, dass ich schon versuche, diese Dauerablenkung zu unterbrechen. Ich nenne es mal so, ich werde sie nicht ganz abschaffen, aber ich kann sie unterbrechen. Also wirklich Zeit zu haben, wo ich tiefer gehen kann, wo ich mich nicht von Impulsen ablenken lasse. Und auch das ist eine individuelle Entscheidung. Ich merke jetzt zum Beispiel, wenn ich tiefergreifende Gedanken haben möchte oder mich mit tiefergreifenden Gedanken beschäftigen möchte, dann gelingt mir das am besten im Gespräch mit anderen. Und dann gibt es einfach Menschen, wo ich weiß, da gelingt das besonders gut. Und dann gibt es Menschen, da weiß ich, da musst du gar nicht damit anfangen. Das wird nichts. Ja. Und deshalb sich auch diese Zeit zu schaffen, wo man sagt, ja, da bin ich mit Menschen zusammen, da können wir auch mal über Tiefergreifendes sprechen. Da geht es auch mal um ehrliche Selbstreflexion. Da geht es auch um Zukunftsperspektiven und Träume. Da geht es auch um Fehler aus der Vergangenheit und wie man damit umgeht. Und da geht es auch um gegenwärtige Betrachtung, was läuft gerade gut in meinem Leben und wo bin ich noch nicht dort, wo ich gerne wäre. Und das kann dann ganz ohne Smartphone passieren, wo man nicht auch gleich nachschaut, stimmt jetzt die Aussage, sondern wo man merkt, da sind wir so im Gespräch, da fällt mir gar nicht ein. Und dann merkt man wirklich, boah, jetzt habe ich 2 Stunden ist das Smartphone in der Tasche gelassen. Also, aber das ist jetzt ein Beispiel von mir. Da merke ich, tiefgründige Gespräche tun mir gut mit bestimmten Menschen. Und da achte ich schon drauf, dass das auch immer wieder der Fall ist.
Ja, mir geht das beim Spazierengehen so. Also da achte ich auch wirklich drauf, dass ich das Handy auch da lasse. Wenn ich natürlich weiß, ich nehme eine Route, wo ich mich nicht verlaufen kann. Weil dann hat man auch automatisch gar nicht die Chance, drauf zu schauen. Und bei mir ist es ganz, ganz oft, dass wenn ich mir dann einfach mal die Chance gebe, meine Gedanken sich selbst lösen zu lassen, dass dann eigentlich Antworten relativ schnell sehr klar sind. Also wenn einfach so dieses ja, Meinungen von außen aufhört. Oder genau wie du gerade gesagt hast, man fragt dann im blödsten Fall noch die KI, ist mein Gedanke jetzt richtig oder was würdest du tun? Weil meistens liegt da nicht die Antwort, sondern wie du sagst, entweder im Gespräch mit jemand anderem, weil man da einen guten Spiegel bekommt, oder eben auch im Gespräch mit sich selbst.
Das ist, glaube ich, ganz ein schöner Gedanke. Beim Spazierengehen, der Körper kommt in Bewegung, auch das Gehirn kommt in Bewegung. Ich bin in der Natur. Manchmal gibt es die sogenannte Weisheit der Natur. Wir hatten beim Coaching-Lehrgang zum Beispiel früher so ein, also Coaching kann ja auch beim Spazierengehen stattfinden. Das machen einige Coaches, ich auch ab und an mal. Und da ist es dann ganz interessant, der Coachee stellt vielleicht eine Frage. Und dann stehst du vielleicht an irgendeiner Wiese, an einem Bach, an einer Bank und dann sagst du, okay, wenn du da mal so rundum schaust, gibt es irgendwas, wo dir vielleicht gerade einen Impuls oder einen Gedanken gibt? Und dann ist es eben nicht das Smartphone. Ich hatte mal wirklich eine Teilnehmerin, die wollte oder war gerade dran, sich selbstständig zu machen. Und ihre größten Zweifel waren aber, ja, aber woher kommen die Kunden? Mag ja sein, dass ich dann mein Business habe, aber die Kunden. Und dann standen wir an einer abgehakten oder abgezäunten Weide, wo Kühe waren. Und als wir da so standen und uns unterhielten, waren die Kühe neugierig und kamen immer mehr auf uns zu. Und plötzlich standen die so relativ nah an diesem Weidezaun und wir haben da immer noch gequatscht. Und dann schaut sie so auf diese herannähernden Kühe. Und dann schaut sie mich mit leuchtenden Augen an und sagt, Erwin, ja, ich hab's. Die Kunden kommen ja auf mich zu. Ich muss nur präsent sein. Es muss wahrnehmbar sein, dass es mich gibt. Aber wieso habe ich so viel Angst? Jetzt, wenn ich da sehe, wie die Kühe neugierig sind, das nehme ich jetzt für mich mit. Kunden sind auch neugierig. Und wenn die mich wahrnehmen, dann sind die mal interessiert, was es da gibt. Und damit konnte sie ein bisschen auch diese Angsthürde abbauen. Ich werde nicht wahrgenommen, ich werde nicht gesehen. Und jetzt, oder? vor dem Spaziergang wärst du als Coach nie auf die Idee gekommen, irgendeine Metapher mit Kühen zu verwenden. Aber das ist das, was ich so sage, die Weisheit der Natur. Und die erlebst du nur draußen. Und das kannst du auch ohne Coach machen, indem du beim Spazieren gehst, mal fragst, was sagt mir jetzt gerade mein Umfeld? Und dann kommt man mal drauf, dass man auch wieder mit offenen Augen wahrnimmt, was eigentlich gerade um mich herum passiert.
Ja, und ich bin mir ziemlich sicher, dass die Dame, wann immer sie spazieren geht und jetzt Kühe sieht, dass sofort Dopamin ausgeschüttet wird.
Genau. Ja, das sind dann die schönen Anker, die man dann damit verbindet.
Genau, sonst brauchst du einen Kuhentzug.
Ja, also keine Milka-Schokolade dann, oder?
Genau.
Soll ja auch für Dopamin sorgen, Schokolade.
Exakt, richtig. Bringt mich gerade noch so zum letzten Punkt für heute. Und du hast ja auch vorhin schon das Thema Führungskräfte angeschnitten und was man da auch tun kann. Und da ist ja auch das Thema Dopamin ein ganz großes, wenn man eben seine Mitarbeitende zu irgendetwas bewegen möchte. Mhm. Und nach wie vor, obwohl es ja tonnenweise Studien gibt, ist ja ganz, ganz häufig das Mittel der Wahl noch Bonussysteme, Geldanreize, irgendwelche Extras, die man bekommt, wenn ja gerade im Bereich Verkauf, das wirst du sicherlich noch besser kennen, wenn man irgendwelche Unternehmensziele erreicht. Mhm. Wie siehst du das denn? Also A, warum ist das immer noch so präsent? Oder B, vielleicht hast du auch den Eindruck, nee, ist das wirklich zurückgegangen? Und was wäre eigentlich aus deiner Sicht so eine nachhaltige Alternative?
Also ja, es ist immer noch oder immer wieder präsent. Ich glaube einfach aus Mangels an Kreativität. Weil man dann sagt, ja komm, das Einfachste ist, wir schütten da noch eine Prämie aus oder wir legen da noch einen Boni drauf. Entschuldigung. Und es ist nachweisbar nicht wirklich also es wirkt sich nachweislich nicht auf die Motivation aus. Natürlich nehmen die Leute das Geld und finden das in dem Moment auch gut. Also das wirkt dann schon positiv. Aber das hat sich jetzt nicht in den Wochen und Monaten davor ausgewirkt, dass die Leute mehr Energie oder mehr Engagement reingelegt hätten in die Aufgabe. Sondern jemand, der von sich aus seine Ziele erreichen will, der macht es sowieso. Ja. Und wenn das jemand nicht macht oder sich ablenken lässt, dann wirkt hier diese Belohnung auch nicht. Trotzdem bin ich ein Freund von Belohnungen, aber nicht im Sinne von irgendwelchen Bonifikationen, sondern wo man sagt, lass uns unseren Erfolg gemeinsam feiern. Und das kann auch mal etwas exklusiver sein, dass man wohin fährt, dass man vielleicht auch mal ein Wochenende wohin fährt, dass man die Mitarbeiter leben lässt, dass man sie einlädt oder einladet, sofern das im Budget drinnen ist, oder dass man mal sagt, für das müssen wir einfach auch ein Budget haben, das gehört sich, das möchten wir, und dann sind alle dabei und dann muss man nicht Einzelne hervorheben, sondern sagen, du schau, am Schluss geht das ja auch nur dann alles, wenn wir ein gutes Team sind. Und klar, gibt es mal Leute, die aus ihren Fähigkeiten und Möglichkeiten her mehr dazu beitragen können. Es gibt Leistungsunterschiede, das muss man gar nicht wegstreichen. Aber ganz selten liegt das dann nur am Wollen, sondern ganz oft auch an den Möglichkeiten und Fähigkeiten, die jemand mitbringt. Ja. Und die gehören alle gewürdigt und geschätzt. Und darum bin ich schon durchaus ein Freund von Belohnungen. Aber vielleicht lieber mal ohne Vorankündigung, dann im Nachhinein mit einer schönen Feier, wo die Beziehungen gestärkt werden, wo das Zusammensein und der Zusammenhalt gestützt und gestärkt wird. Und es darf auch mal unter mir anstrengend sein, ohne dass es gleich eine Belohnung gibt, sondern weil man eben sich identifiziert mit dem Unternehmen, identifiziert mit der Aufgabe und identifiziert im Idealfall auch mit dem Team und mit der Führungskraft. Und das ist sowieso etwas, was du nicht über Belohnungen, also Identifikation schaffst du nicht mit Belohnungen. Und das hat sehr viel mit Beziehungsarbeit zu tun. Führen ist immer Beziehungsarbeit. Das hat mit Werten, mit Kultur schaffen zu tun. Das hat auch mit Wertschätzung zu tun und auch mit Klarheit, damit auch die anderen sehen, alles geht bei uns auch nicht. Es gibt schon auch Konsequenzen, wenn irgendjemand immer wieder gegen Regeln verstoßt oder wenn jemand auf Dauer nicht diese Leistungsbereitschaft mitbringt, dann gibt es da auch eine Klarheit bei uns. Mhm. Ich glaube, das alles zusammen wirkt x-mal mehr als wie jede Prämie und jede Bonifikation.
Mhm. Wie würdest du jetzt vielleicht mit dem Umstand umgehen, wenn es jetzt vielleicht gerade einfach so der Fall ist, dass es eingeführt ist und man merkt, es hat nicht den Erfolg? Aber ich kann mir vorstellen, dann von heute auf morgen zu sagen, wir streichen das jetzt, aber es gibt einen netten Teamhock, könnte für ein bisschen Unmut sorgen. Hast du da so vielleicht eine Idee, wie man das auch kreativ quasi ablösen kann?
Das ist eine gute Frage. Also Idee, also ich glaube schon, im ersten Moment gibt es natürlich Protest und Widerstand, weil man hat sich gewohnt oder gewöhnt dann
Genau,
an
ja.
diese Prämie und jetzt wird da was weggenommen. Das wirkt zunächst mal wahrscheinlich demotivierend. Das kannst du gar nicht vermeiden. Du kannst es wahrscheinlich gut erklären und argumentieren und auch Alternativen in Aussicht stellen, aber ich glaube, du musst im Moment akzeptieren, dass es da mal auch Widerstand gibt. Aber jede Veränderung ist am Anfang mal mit Widerstand oder sehr viele Veränderungen sind mit Widerstand verbunden. Also ich würde es trotzdem machen, auch wenn es wahrscheinlich unpopulär ist und dann ganz viel in die Gespräche mit den Mitarbeitenden gehen, aber auch ein Stück weit darauf vertrauen, dass ich die Leute da auch ins Boot bekomme. Nämlich dann, wenn Sie sehen, okay, das wird jetzt nicht nur was abgeschafft und das war's, sondern es wird auch was Neues dafür entwickelt. Und das Neue muss dann halt auch etwas sein, wo ich partizipieren kann, wo ich auch merke, meine Leistung wird gesehen, wo ich auch merke, es wird eine Art von Würdigung und Wertschätzung aus dem Unternehmen sozusagen ausgeschüttet. Das kann man auch ausschütten. Und natürlich brauche ich ein Leistungs- und ein Lohnsystem, das eine leistungsgerechte Entlohnung berücksichtigt. Weil wenn ich auf Dauer den Eindruck habe, ich verdiene nicht das, was mir zusteht, ja, dann muss ich auch als Mitarbeiter mir was überlegen und sagen, okay, bin ich trotzdem bereit, weil das andere überwiegt in dem Unternehmen? Oder sage ich, nein, diesen Abstrich bin ich jetzt nicht mehr bereit zu machen? Und dann muss ich halt auch die Augen in Richtung Markt richten und schauen, okay, wo gibt es Unternehmen, die mir das alles anbieten, nämlich auch eine Arbeit oder eine Aufgabe, mit der ich mich identifizieren kann und ein Gehalt, das schlussendlich auch meinen Erwartungen entspricht. Also ich würde nicht sagen, dass man sagt, nee, aufgrund vom Widerstand müssen wir das jetzt weitermachen und weitermachen, sondern eher dann wirklich einmal zu sagen, okay, und jetzt haben wir uns entschieden, es wird dieses Jahr noch so sein und wir kündigen das an, ab nächsten Jahr haben wir uns was Neues überlegt. Also nicht nur abschaffen, sondern was Neues überlegen.
Ja, also ein neues System, was etabliert worden ist und dann vielleicht auch, genau, wir haben ja vorhin schon drüber gesprochen, dass nicht immer so die harte Kante das Richtige ist, sondern dass man eben auch Stück für Stück neue Gewohnheiten zulässt.
Genau. Also das wäre dann so die Vorankündigung sozusagen.
Genau.
Und mit dem Stück für Stück meine ich eben schon das eine auflösen, aber Stück für Stück auch ersetzen durch neue Ideen. Und da würde ich die Mitarbeiter mit einbeziehen, auch bei neuen Ideen, wie man dann ein System aufbauen kann, das auf Wertschätzung, Klarheit und leistungsorientierter Entlohnung auch ohne Bonifikationen auskommt. Und dann mal schauen, wohin die Reise geht.
Sehr schön. Hattest du eigentlich auch schon mal den Fall, dass Führungskräfte bei dir im Seminar gesagt haben, dass sie vielleicht sogar Probleme sehen bei ihren Mitarbeitenden, also nur in Richtung, dass sie sehr abgelenkt sind oder einfach nicht mehr so leistungsfähig sind wie früher, weil sie eben vielleicht unkonzentriert am Arbeitsplatz sind mit Handy und Co. oder auch schon ein Handyverbot am Arbeitsplatz diskutiert haben? Gab es sowas schon?
Ich habe sowohl von Mitarbeitenden wie von Führungskräften gehört, aber ich glaube, da sind auch oft Mitarbeitende sehr ehrlich, dass sie sagen, ja, ich merke schon, tatsächlich bin ich so oft abgelenkt, jetzt gar nicht nur während der Arbeitszeit, sondern generell in meinem Leben, dass es mir immer schwerer fällt, mich längerfristig oder langfristig auf eine Aufgabe zu konzentrieren. Und diese Entwicklung, die nehmen Führungskräfte und Mitarbeitende schon wahr. Und ich glaube, das hängt zusammen, weil wir sind natürlich im Unternehmen ja auch ein Stück weit das, was wir aus dem Privatleben mitbringen. Und wenn wir merken, ich bin auch abends, wo ich vielleicht an und für sich jetzt normalerweise herunterfahren kann und abschalten kann, auch da ist meine Ablenkung noch sehr stark und eigentlich nicht mit dem, was mir eigentlich gut tut, dann wirkt sich das ganz sicher auch mehr und mehr auf die Konzentration und Aufmerksamkeit am Arbeitsplatz aus. Und auf
Also,
das, ja, bitte.
genau, ich wollte fragen, also ob du da quasi dahingehend schon Tipps gegeben hast oder geben konntest oder irgendwas, was sozusagen das lösen lässt, als von
Ja,
Führungskraft an den Mitarbeitenden gesprochen.
ich glaube, also eine Sache fällt mir schon ein aus unserem Seminar, wo es um Aufmerksamkeit geht und Selbststeuerung geht. Und es ist eine sehr alte, eine alte Regel sozusagen, das Parkinson'sche Prinzip zum einen, dass Arbeit sich immer ausdehnt mit mehr Zeit, die man sich für etwas nimmt. Und die Idee, dass man sich einfach einmal auch einen Timer stellt, wo man sagt, jetzt bleibe ich 20 Minuten ganz konzentriert an dieser Aufgabe dran. Da lasse ich mich nicht ablenken, da schaue ich keine E-Mails an, da ist mein Smartphone auch außer Reichweite. Ich muss sogar aufstehen, vielleicht um den Timer auszuschalten. Mhm. Und dann gönne ich mir auch wieder 5 oder 10 Minuten Pause oder 3 Minuten, wo ich dann auch Ablenkung zulasse. Also zu sagen, in dieser Zeit, wo ich mich mit bestimmten Projekten und Aufgaben beschäftige, mir immer wieder kurze Aufmerksamkeitsspannen zu schaffen, wo ich sage, aber da geschieht dann auch nichts anderes, als wie jetzt genau diese Aufgabe, dieses Gespräch, das Lesen von irgendeinem Bericht, das Übersetzen von irgendeiner Auswertung, das Eingeben von irgendwelchen Zahlen in den Excel-Tabellen oder wo auch immer. Also sozusagen, auch hier geht es wieder um konzentrierte Aufmerksamkeit.
Und da gibt es ja, glaube ich, soweit ich weiß, ist das ja auch dieses Pomodoro-Prinzip, so genau. Tomaten, die man sich auf den Arbeitsplatz stellen kann. Genau. Also das wäre auch vielleicht sogar ein nettes Gadget, was man den Mitarbeitenden verteilen könnte, im Sinne des fokussierten Arbeitens,
ja,
ohne genau. dass man dafür wieder das Smartphone nutzen muss.
Genau, du sagst es, das Pomodoro-Prinzip, wo mir so, ob es dann der Tomatenwecker ist oder der Eierwecker oder der genau. Snoopy-Dog oder was auch immer, aber etwas, und ich glaube, das ist einfach auch so etwas, und vielleicht gelingt es mir am Anfang nicht gleich, aber dass ich sage, okay, 1-2 Mal in der Woche arbeite ich mit dem Tool oder ich mache das immer montags gleich in der ersten Stunde. Also auch hier wieder mit kleinen ja. Veränderungen. Ich bin eher ein Freund der Selbstführung als wie der Selbstverbote. Ja, und dass man sagt, kleine Veränderungen, die mich Schritt für Schritt auf den Weg bringen. Und es geht gar nicht nur um den Weg, es ist dann ein Stück weit die Veränderung meiner Identität. Ja. Und dass ich nicht sage, ich versuche jetzt weniger am Handy zu sein, sondern dass ich entscheide, ich bin jemand, der seine Aufmerksamkeit schützt.
Exakt. Und es ist ja, auch wenn es manchmal unglaublich erscheint, nicht unmöglich, sein System umzutrainieren. Und sobald dann genau durch diese kleinen Verhaltensweisen die ersten Erfolge kommen, gewöhnt sich auch der Körper wieder daran oder das Gehirn und schüttet auch zum Beispiel vielleicht beim Anblick der Eieruhr dann Dopamin aus.
Genau, ja. Genau. Weil ich glaube, das, was wir verbieten, da gibt es auch manchmal so Beispiele aus der Wirtschaft, wenn etwas verboten wird, wird es noch attraktiver. Ich glaube, also ich habe das mal bei Red Bull gelesen, so einen richtigen Durchschlag hatten die, als es in Deutschland verboten wurde. Ja. Und dann hat man das tonnenweise oder palettenweise über die Grenze geschmuggelt und dann war das so ein Hype. Und das hat mitgeholfen, dass die Marke so bekannt wurde.
Ja, also ich glaube, bei Coca-Cola war das auch so damals.
Ja, okay. Also wenn wir etwas, das wir abschaffen wollen, möglichst attraktiv machen wollen, dann müssen wir es verbieten. Und das wäre wahrscheinlich nicht sinnvoll, wenn es um Gewohnheiten geht, die wir abschaffen wollen. Aber ich tendiere dazu, dass ich entscheide, ich bin mein eigener Algorithmus. Und das trainiere ich immer wieder, ob es beim Warten in der Supermarktschlange ist, ob es morgens beim Aufstehen ist, ob es auf der Toilette ist. Ob es dieser Pomodoro-Wecker in der Arbeit ist, ob es das Wochenende ist, wo ich mir mal 3 Stunden Zeit nehme, um sozusagen digitale Reinigung zu machen. Oder vielleicht mal ein ganzes Wochenende so ein Sabbatical mache, wo ich das Smartphone komplett, keine Ahnung, der Oma Hildegard gebe. Also
du sag nicht, meine Oma, die hat da damals einen Candy Crush gespielt.
Oh weh. Ja, okay, ne, dann müssen wir schauen, was wir mit dem Handy machen. Genau. Oh, gut, vielleicht bei der Oma Hildegard ist vielleicht nicht so schlimm, die dann mal ein Wochenende sagt, ja, ich bekomme eh nicht so viel Besuch, dann mache ich das mal. Also, nee, also was auch immer, aber ich glaube, um das geht's. Selbstverantwortung statt Selbstverbot und das in kleinen Schritten immer wieder steuern und das Leben schenkt dir jeden Tag genügend Gelegenheiten. Du kannst ja auch einen Freund, einen Kollegen mit ins Boot holen, wo man sagt, komm, das machen wir jetzt gemeinsam und dann schauen wir mal, wie es uns geht. Und dann kann man sich auch freuen über kleine Fortschritte und die auch gemeinsam feiern.
Sehr schön. Und einfach noch super Zusammenfassung und das Letzte, was du auch ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, den du gesagt hattest, dieses sich nicht selbst verurteilen, sondern genau zu sagen, ey, das sind einfach mächtige Tools, die sind genau darauf programmiert worden, dass wir davon in Anführungsstrichen abhängig werden dann zu sagen, es gibt Phasen, da bin ich einfach zu müde oder zu schwach oder was auch immer und lass mich jetzt einfach berieseln, sich dann auch eben nicht selbst zu verurteilen, sondern zu sagen, es ist okay, solange man da den Weg wieder rausfindet, gesund.
Genau, dann habe ich so wie beides im Blick und kann mich selber auch gut annehmen. Und ich glaube, der Schlüssel zur Veränderung ist auch immer Selbstannahme, Selbstliebe. Und es geschieht besser, wenn ich mich als ganze Person annehme, als wie als ganze Person verurteile.
Sehr schön, Gavin. Vielen, vielen Dank für
Ich danke dir.
45 Minuten ohne Handy.
Ja,
Jetzt
stimmt.
wird es aber auch Zeit.
Ja, aber es ist ja auch ein gutes Beispiel, wenn wir so vertieft sind in ein Thema, das uns beide irgendwo beschäftigt, da
Genau.
denkt ja keiner dran, jetzt nebenbei noch irgendwas, eine E-Mail oder was anzuschauen, sondern da sind wir präsent. Und ich glaube, da ja, wäre auch eine gute Gelegenheit, sich zu überlegen, so mehr Termine zu suchen mit guten Gesprächen und guten Freunden.
Ganz genau. Sehr schön, Gavin. Dann wünsche ich dir noch
Vielen
einen
Dank.
schönen restlichen Tag, viel Erfolg bei deinen Übungen und
Dankeschön, wünsche ich dir auch, liebe Dani.
dann hören wir uns das nächste Mal gesund und lebendig.
Gesund und lebendig, so machen wir es. Alles, alles Liebe, herzlichen Dank und mach's gut.
Tschüss.
Ciao, danke.